Der Elbertalk, das ist das ausführliche Interview bei Radio Wuppertal, jeden Freitag um 15 Uhr live aus unserem Studio in der alten Elba-Fabrik in Wuppertal-Elberfeld und hier als Podcast mit exklusiven Podcast-Bonusfragen, für die in der Live-Sendung keine Zeit mehr war. Ich bin Michael Brockhort und heute ist mein Gast Wuppertals neuer Dezernent Dr. Hagenlippe Weißenfeld. Bevor es losgeht in die Sendung, erstmal herzlich willkommen.
Vielen Dank, ich freue mich sehr.
Kurzer Check-in, wie war Ihre Woche?
Ach, sehr intensiv, aber schön. Ich habe viele nette Menschen kennengelernt.
Wo kommen Sie jetzt gerade her?
Gerade aus Düsseldorf.
Von zu Hause sozusagen.
Von zu Hause, genau.
Und was verbinden Sie mit Radio Wuppertal?
Viel gute Musik, viel gute Unterhaltung.
Und was erwarten wir jetzt vom Elbertalk?
Dass Sie mich vielleicht ein Stück weit kennenlernen, als Person auch. Wir natürlich auch über die Aufgaben sprechen, die vor mir liegen. Ja, und dass eine muntere Diskussion entsteht zwischen uns.
Genau, darauf freue ich mich. Wir werden ganz viel erfahren. Eine interessante Vita, ein interessanter neuer Job jetzt einfach so für Wuppertaler und Wuppertaler. Fallen Sie quasi vom Himmel, noch gar nicht so bekannt in Wuppertal. Sprechen wir drüber, dann gehen wir rein in die Live-Sendung.
Der Radio Wuppertal Elbertalk live aus unserem Studio in der ehemaligen Elberfabrik.
Heute ist mein Gast Hagenlippe Weißenfeld. Guten Tag.
Guten Tag.
Frisch gewählter Dezernent für Kultur, Sport, Sicherheit und Ordnung in Wuppertal. 4 Tage nach der Wahl sind Sie bei uns. Wie schön. Ja. Wie waren denn die ersten Reaktionen, die reingekommen sind in den letzten Tagen?
Sehr positiv. Also da habe ich mich wirklich sehr gefreut. Viele, viele Menschen, die sich gemeldet haben, die mich beglückwünscht haben und die sich jetzt auf eine gute Zusammenarbeit freuen.
Dezernent, wie fühlt sich dieser neue Titel an?
Noch ein bisschen ungewohnt.
Was steht an im neuen Job als Kulturdezernent in Wuppertal? Dazu gehören eben, wie gesagt, auch die Bereiche Sport und Sicherheit und Ordnung. Wir sprechen über Ihre abwechslungsreiche Vergangenheit in der Porzellanfabrik, beim Klavierbauer oder in der Kunstsammlung. Wir haben eine Stunde Zeit. Hier ist der Elbertalk. Jetzt startet der Job demnächst. Warum wollten Sie den unbedingt machen?
Ach, also diese Kombination aus Kultur, Sport, Sicherheit und Ordnung ist schon hochattraktiv, weil sie ganz selten ist. Ich habe das noch nirgendwo in dieser Kombination gesehen. Und weil diese 4 Bereiche, so unterschiedlich sie im ersten Hinsehen auch wirken, enorm viele Bezugspunkte zueinander haben. Und das quasi zu orchestrieren als Dezernent, das ist eine schöne Aufgabe.
Ist eine schöne Aufgabe, die jetzt vor Ihnen steht. Mit 51, da sagen viele, nee, da mache ich jetzt nichts mehr, da lehne ich mich zurück und mache Business as usual. Wie kommt es denn dazu jetzt?
Das wäre ein bisschen früh. Also mit 51, da ist man doch im besten Alter oder Best-Ager genannt. Nein, also ich bin mit 51, finde ich, genau an dem Punkt, wo ich Lust habe auf eine neue Herausforderung. Habe jetzt 5 verschiedene Berufe schon gemacht oder Jobs und bringe 25 Jahre Berufserfahrung, 20 Jahre Führungserfahrung mit. Und jetzt kann ich das sozusagen voll in diesem Amt einbringen und hoffentlich aufgehen lassen.
Das haben Sie für Ihr Vorstellungsgespräch gelernt.
Ne? Nein.
Sie kommen von außerhalb nach Wuppertal, was ja vielleicht auch ein großer Vorteil ist. Noch so völlig unbeschrieben, sage ich mal. Wie beobachten Sie denn die Kulturszene erstmal in Wuppertal?
Ja, also die ist toll. Die ist großartig. Ganz von außen in der Hinsicht komme ich nicht, weil ich mit Wuppertaler Kulturschaffenden tatsächlich in den letzten Jahren schon viel zu tun hatte. Von der Kunstsammlung aus mit dem von der Halt-Museum, ein reger Leihverkehr. Damals als Bundesvorstandsmitglied der Kulturpolitischen Gesellschaft haben wir hier mit Andreas Bialas Podiumsdiskussion in der Börse gemacht. Also es gibt ganz unterschiedliche Bezugspunkte. Wuppertal hat mit der Kulturszene, ja, meine ich jetzt die freie Szene, aber auch die Institute, die wirklich Weltrang haben, einen unglaublichen Schatz. Und das ist beides derartig qualitativ und auf hohem Niveau und auch vital in der Ausprägung und auch vielschichtig, dass das total spannend ist. Es gibt ja Leute, die behaupten sogar, Wuppertal wäre von der Kultur her attraktiver als Berlin.
Natürlich.
Natürlich, genau. Also ich würde das auch sehr bald sicherlich unterschreiben, zumal ich lange in Berlin gelebt habe und dann irgendwann auch den Vergleich sicherlich herstellen kann. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich hier ganz tolle Erlebnisse haben werde im Bereich der Kultur.
Kultur klingt ja für viele so ein bisschen weit weg, ne? So ein bisschen abgehoben. Warum ist denn Kultur so wichtig?
Es ist am Ende der Mensch im Mittelpunkt bei der Kultur. Also wir Menschen wären doch völlig sozusagen arm an geistiger Nahrung, an künstlerischer Expressivität, an all dem, was uns Mensch ausmacht, wenn wir nicht uns kulturell sozusagen ja, in einem Kontext bewegen würden, engagieren würden, selbst kulturell, künstlerisch betätigen würden. Das ist, der Mensch kriegt durch die Kunst und Kultur Ausdrucksformen und kann sein Ich sozusagen leben. Das ist einfach großartig.
In den nächsten 8 Jahren Ihrer Amtszeit, was soll denn da in der Kultur passieren in Wuppertal?
Also das eine ist, dass man das, was da ist, pflegt und hegt und guckt, dass es sozusagen weiter gedeiht. Und das andere ist, dass man natürlich Schwerpunkte auch setzen kann und auch mit den Akteuren zusammen zum Beispiel einen Kulturentwicklungsplan entwickelt, aber nicht als Selbstzweck, weil man nichts Besseres zu tun hat, sondern tatsächlich als strategisches Steuerungsinstrument. Und sowas zum Beispiel, um da nur einen Punkt rauszugreifen, fände ich sehr attraktiv. Ich bin immer jemand, der gerne motiviert, aber auch aktiviert. Also sprich, mitmachen ist angesagt. Und da brauche ich, glaube ich, die Kolleginnen und Kollegen gar nicht auffordern. Die sind derartig aktiv. Wenn ich mich da einfädle in dieses Kulturteam, ich sag's mal so, Team Kultur, ja, dann werden wir hoffentlich ganz schnell zu einem Nenner finden und sagen, komm, wir entwickeln eine gemeinsame Vision für die Kulturstadt Wuppertal der Zukunft.
Team klingt immer gut, ja. Großes Thema ja das Pina-Bausch-Zentrum, das entstehen wird in Wuppertal. Wo ist da die Herausforderung für Sie?
Ja, die ist zeitlich gesehen sogar sehr, sehr aktuell und auch kurzfristig. Es wird ja im September noch, vermutlich Ende September, einen Stadtratsbeschluss geben müssen auch, weil natürlich der Bund und das Land mit ihren Fördermitteln jetzt ein Signal aus Wuppertal erwarten. Und das, diesen Stadtratsbeschluss vorzubereiten, ist eine meiner allerersten Aufgaben. Ich habe jetzt schon einige Gespräche dazu geführt. Ich muss natürlich mich mit der Aktenlage erstmal vertraut machen. Das geht erst ab dem 1.9. Da bitte ich um Verständnis. Aber unabhängig davon ist dieses Pina-Bausch-Zentrum ein Leuchtturm von Weltrang für diese Stadt. Und eine Riesenchance für diese Stadt auch. Ja, dass man wirklich über dieses weltweit bekannte, also diese Institution, ja, diese Kulturmarke, diesen Tanz als eine wunderbare Ausdrucksform und diese Figur Pina Bausch, die ja eine Ikone ist, ja, und weltweit mit Wuppertal verbunden wird. Also einen besseren Kulturbotschafter als diese Kompanie kann man sich ja gar nicht vorstellen. Und da was zu entwickeln draus und das jetzt zu sichern, ich meine, da geht's um Finanzen, da geht's um Baufragen, das ist jetzt einfach Handwerksarbeit für einen Dezernenten.
Wir werden das auf jeden Fall bei Radio Wuppertal begleiten in den nächsten Monaten und Jahren. Der Elba-Talk mit Hagenlippe Weißenfeld, der neu gewählte Dezernent. Wir sprechen gleich mal über Ihre spannende Vita, was Sie alles schon für verrückte oder unterschiedliche Jobs gemacht haben. Hier ist Radio Wuppertal 107.4. Für den Podcast exklusiv dazwischen gefragt. Wir möchten Sie natürlich auch als Mensch so ein bisschen kennenlernen. Also wir wissen, 51 Jahre verheiratet, 4 Kinder, nämlich 2 Mädchen, 2 Jungen. Verraten Sie uns, wie alt die sind?
Die Jungs sind 19 und 17 und die Mädchen 15 und 13.
Und wie oft sehen die ihren vielbeschäftigten Papa?
Och, also wir sehen uns morgens, bevor sie in die Schule gehen. Und wir sehen uns eigentlich oft auch in der Regel abends. Manchmal sogar auch tagsüber. Ich bin ja jetzt sozusagen noch unternehmerisch frei und sehe dann auch zu, dass ich mittags dann mal da bin und so weiter. Also doch, wir haben einen sehr guten, intensiven Draht.
Und gibt es Dinge, die Sie gerne unternehmen mit den Kindern?
Ja, also Sport zum Beispiel. Wir machen gerne Sport. Da gehen wir entweder zu Sportgeschichten, also Fortuna Düsseldorf, ja. Auch jetzt im Abstiegs sozusagen Szenario bleiben wir ihnen treu. Ich spiele gerne Tennis, ich gehe gerne schwimmen, ich fahre gerne Rennrad. Also da gibt es mannigfaltig Möglichkeiten und da machen wir gemeinsam was.
Und sind das auch so die Dinge, bei denen Sie dann quasi abschalten nach der Arbeit?
Ja,
genau. Und Ausgleich, so Sport, ein bisschen bewegen?
Genau, das ist super.
Und ich weiß von Ihnen, Sie fahren Radrennen.
Ja,
genau. Wie gut sind Sie da?
Ach, also man wird ja immer in Gruppen eingeteilt, welche Durchschnittsgeschwindigkeit man schafft. Und ich bin dann irgendwo im hinteren Drittel, ich sag mal so bei 25 bis 30 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit.
Was ja schon mal so ordentlich ist über eine längere Strecke.
Ist okay. Mhm. Ja.
Und was mögen Sie an diesen Radrennen?
Ja, es ist einfach ein tolles Gemeinschaftserlebnis, wie es beim Sport ja oft der Fall ist. Und natürlich ist es die Challenge. Ja, man möchte natürlich jetzt nicht als Letzter ankommen. Das ist natürlich auch ein Thema. Aber es ist der pure Genuss. Ich mache das auch mit einem Freund zusammen und das ist super. Wir fahren dann und allein das Fahren ist schon ein totaler Genuss. In einer wunderschönen Umgebung meistens und ja.
Und wann haben Sie sich denn das Rennrad zugelegt? War das so ein Mitte 40 Midlife Crisis Ding oder doch weit vorher?
Das war tatsächlich ein Tick vorher, irgendwie Anfang 40. Also von Midlife Crisis war da nichts, aber es war einfach so dieses das ist ein cooler Sport. Ich möchte das einfach machen. Ja? Und ich weiß gar nicht, ich glaube, der Freund hat mich dazu auch motiviert und gesagt, jetzt hol dir doch mal so ein Rad, dann fahren wir mal zusammen. Ja, und seitdem läuft das.
Und es ist so eine quasi hochmoderne Maschine oder was haben Sie?
Nein. Also das ist jetzt nicht das älteste Fahrrad, mit Sicherheit nicht. Dann wird es auch irgendwann keinen Spaß machen. Also man braucht schon eine gewisse so. Aber es ist jetzt auch nicht diese bolidenartigen Rennräder, die also aufgemotzt sind mit was weiß ich was. Nein, ganz normal.
Also das in der Freizeit. Es hieß immer, ja, Sie kommen aus einer Adelsfamilie. Was heißt denn das eigentlich?
Ach, das heißt eigentlich nur, dass man eine Familientradition quasi mitbringt, in die man reingeboren ist. Und das finde ich etwas, das ist ja unabänderlich. Jeder wird in den Kontext geboren, in den er geboren wird. Und die Frage ist einfach, wie geht man damit um? So. Und meine Eltern haben tatsächlich uns das, was man heute so als Tradition bezeichnet, Werte mitgegeben. Ich würde das einfach so fassen. Und zwar Werte, die völlig zeitlos sind. Und die ich jetzt auch gerne mit meiner Frau an unsere Kinder weitergebe. Und das ist gar nichts Spektakuläres. Deswegen ist diese ganze Glanz- und Gloria-Nummer, die manche Leute dann in den Kopf kriegen, wenn sie sowas hören.
Ja, Schlösser, Ländereien, sowas.
Das findet gar nicht statt. Wir sind aus Fleisch und Blut und wohnen auch ganz normal, wie andere Menschen auch. Und verhalten uns auch hoffentlich ganz normal.
Aber gibt es schon mal so Familientreffen, wo dann quasi alle, und kennen Sie alle Ihre Verwandten?
Also wir sind jetzt keine so riesige Familie, ja, da kennt man sich, das stimmt so. Der Kreis ist natürlich, also Verwandtschaft wird da immer etwas anders definiert. Das geht sehr viel weiter. Also dann geht es eben die Generationen zurück und dann im Stammbaum links und rechts und dann kommt's wieder runter. Dann ist man also quasi zweite, dritten Grades, vierten Grades verwandt. Das ist immer noch ein Verwandtschaftsgefühl. Also die Zusammengehörigkeit ist jetzt nicht entscheidend, ob du aus der gleichen Linie stammst, sondern das kann auch ein bisschen weiter entfernt sein.
Danke, dass Sie uns da mal so ein Stück mitgenommen haben. Zurück in die Live-Sendung. Heute mit Hagenlippe Weißenfeld, der neu gewählte Dezernent mit einem krassen Lebenslauf. Lassen Sie uns auch da mal reingucken. Es ging alles los nach dem Abi mit einer Bankkaufmannlehre. Ja. So, dann sind Sie aber gar nicht Bankkaufmann geworden oder geblieben, sondern haben direkt ein Studium gestartet. Warum das denn?
Ja, ich wollte tatsächlich gerne BWL studieren, um mir noch mehr Möglichkeiten offen zu halten. Also mit BWL können Sie ja letztlich alles machen.
Okay, BWL-Studium abgeschlossen. Da würden viele sagen, ja, super. Sie haben gesagt, nee, ich mache noch ein Studium Politikwissenschaften. Was ist denn da los?
Ja, das war Zufall. Ich hatte meine Diplomarbeit über die Klavierbaufirma Bechstein geschrieben. Und dann traf ich einen Professor vom Otto-Suhr-Institut der Freien Universität, der sagte, ah, das ist ein schönes Thema, wollen Sie das nicht noch zu einer Promotion ausweiten? Sie können übrigens bei mir Politikwissenschaft studieren. Und das fand ich sowieso total spannend. Und dann habe ich eingeschlagen, habe gesagt, super, könnten Sie denn mein Doktorvater sein? Ja, das war doch das Ziel der Übung. Und dann waren wir also beisammen und dann habe ich quasi die Diplomarbeit erweitert zu einer komparatistischen Arbeit, die Klavierbauindustrie in England und Deutschland verglichen und dabei noch Politikwissenschaft studiert und das Ganze dann abgeschlossen.
Wie lange haben Sie da dran gesessen an der Doktorarbeit? Das dauert ja immer so ewig.
Also gute 2,5 Jahre.
Okay.
Und habe dann aber währenddessen schon ein Angebot von Bechstein bekommen.
So, das ist nämlich der nächste Step in der Klavierfabrik. Aber Bechstein ist ja eine renommierte Klaviermarke, ne? Sehr traditionelle auch. In Berlin, da waren Sie Assistent im Vorstand. Was war da der Job?
Ja, als Vorstandsassistent, da sagte der Chef damals so, ach, Sie sind jetzt hier Mädchen oder Junge für alles, wie Sie wollen, ja. Sie kriegen jetzt alles von mir auf den Tisch geschaufelt. Also wir sind ja eine Aktiengesellschaft. Haben Sie schon mal eine Kapitalerhöhung gemacht? Natürlich nicht. Ja gut, dann machen wir das jetzt. Haben Sie schon mal Flügel nach Moskau verkauft? Nein, dann machen wir das jetzt. Also der hat mir eine Menge zugetraut, ja. Und das war natürlich super. Der hat den Spruch übrigens geprägt, geht nicht, gibt's nicht.
Sehr gut. Aber gut, dass da BWL-Studium und Bankkaufmannlehre im Hintergrund waren. So, dann ging's weiter bei KPM, die Königliche Porzellan. Manufaktur, ja auch so eine Traditionsfirma. Ja. Was war da der Job?
Das ist tatsächlich die älteste Manufaktur. Da war ich Vertriebs- und Marketingleiter. Kam also von der Musik quasi ins Kunsthandwerk. Ein Kulturgut ersten Ranges, ähnlicher wie Bechstein auch im Grunde. Und da bin ich dann als Vertriebsleiter, habe ich dann Porzellan verkauft.
Haben Sie noch Porzellan von denen zu Hause?
Ja, reichlich, natürlich.
Weil Sie nicht mit Mitarbeiterrabatt einkaufen konnten.
Ja, exakt. Genau, ich habe übrigens aber auch einen Bechsteinflügel zu Hause.
Ach, krass, natürlich. Auch mit Mitarbeiterrabatt.
Nein, den gab es so anders.
Okay, so und dann ging es aber weiter, dann ging es nach NRW zur Kunstsammlung in Düsseldorf. Also endlich mal so richtige Kunst sozusagen, wobei Sie künstlerisch da gar nicht so viel getan haben.
Das Stimmt, da war ich der kaufmännische Direktor im Vorstand, hatte allerdings bei KPM ein Museum in der Manufaktur eingerichtet und war dadurch auf den Geschmack gekommen, dass doch Museen sozusagen als Vermittlungshäuser von bildender Kunst was Wunderschönes sind, wenn man die Vermittlungsarbeit richtig partizipativ und interaktiv macht. Und dann, dieser Job in Düsseldorf war neu geschaffen worden, diese Funktion des kaufmännischen Direktors. Es gab da bis dato immer nur einen künstlerischen. Genau, und dann habe ich mich um die Finanzen gekümmert. Also im Grunde um alles, was nicht künstlerisch ist, ganz einfach gesagt. Personal, Finanzen, Marketing, Technik, alles, was da in so einem Museumsbetrieb notwendig ist mit 100 Mitarbeitern.
Wie nah kamen Sie da an Künstler ran?
Ja, ganz nah. Also das war grandios. Ich habe zum Beispiel noch einen Fax von Günter Uecker. Ja. Wir haben Günter Uecker ausgestellt und der schrieb immer nur Faxe mit seiner wahnsinnsschönen Handschrift, so malerisch quasi. Und da hat er sich bei mir, der ich ja nun wirklich nicht bedeutend war für hat er sich bedankt für diese wunderbare Zusammenarbeit. Oder Gerhard Richter ist ja nun wirklich der Weltstar.
Mit dem schönen Fenster im Kölner Dom.
Genau. Oder wir haben dann auch Kraftwerk, die berühmte Band aus Düsseldorf, haben wir mal dort im K20 auftreten lassen. Also wir haben wirklich, ich habe grandiose Künstler, Weltstars kennengelernt.
So, zwei Jobs gibt's noch bis zum Dezernentenjob, nämlich im Architekturbüro in Düsseldorf, der kaufmännische Geschäftsführer. Wo kam jetzt auf einmal die Architektur her?
Die kam durch einen Freund, nämlich den Eigentümer dieses Büros, der mir beim K20, das ist eines der Museumsgebäude in Düsseldorf, als Architekt geholfen hatte. Und dann haben wir uns angefreundet und irgendwann sagte er, du, ich habe 70 Mitarbeiter, was für so ein Büro relativ viel ist schon. Ich brauche einen kaufmännischen Geschäftsführer. Könntest du dir das vorstellen? Dann habe ich gedacht, super, nach der bildenden Kunst, Architektur ist ja auch wieder was ganz Spannendes. Und dann haben wir die Kulturbausparte bei diesem Büro Meyer Architekten aufgebaut und haben dann angefangen, Konzerthäuser zu sanieren und haben uns da in dem Bereich noch jetzt durch meine Kontakte auch noch verstärkt engagiert.
Und mit der Kultur ging es ja weiter, die Selbstständigkeit sozusagen, parallel ja sogar, Projektschmiede heißt die noch aktuelle Firma. Ja. Was machen Sie da?
Ja, der Name ist Programm, Projekte schmieden. Ganz einfach. Und da sind wir Strategieberater und schmieden also für und mit unseren Mandanten ganz tolle Projekte. Das sind sehr oftmals für auch Kommunen wichtige Projekte, wo wir tatsächlich immer schauen, dass die Investoren, die wir da mit reinbringen, wir nennen das Social Impact, auch für das soziale Wohl in einer Stadt engagieren. Und dann eben nicht nur die maximale Rendite davontragen wollen, sondern eben wirklich gucken, dass sie da auch eine Kita einbauen oder irgendwas, was in der Kommune jedenfalls gebraucht wird. Und das war so unser USP, sag ich mal.
Und da geht's ja bald zu Ende. Da können Sie ja nicht mehr weitermachen. Wenn Sie Dezernent sind in Wuppertal, sprechen wir gleich mal kurz drüber. Wenn jetzt hier bei euch im Radio Musik läuft, reden wir weiter. Ich habe Fragen zu Dingen, die Sie nebenbei noch machen. Neben dem Beruf hat auch mit Musik zu tun. Das hört ihr dann im Elbertalk Podcast. Einfach abonnieren in jeder Podcast-App. Hier ist Radio Wuppertal 107.4. Kurz zum Podcast. Sie machen nebenbei noch so viele Dinge. Zum Beispiel Intendant und Direktor des Kammermusikfestivals Oberlausitz. Was ist das für ein Festival? Was machen Sie da?
Das ist entstanden aus einer Ehrenamtsinitiative in der sächsischen Oberlausitz. Das ist tatsächlich ein Teil der Heimat meiner Familie. Und da sind wir vor 300 Jahren mal aufgeschlagen und haben uns dann bis 1945 dort gehalten und dann eben durch den Krieg vertrieben in den Westen. Aber da ist aus einem Benefizkonzert für die Glocken einer kleinen Dorfkirche ist ein Festival entstanden, was mittlerweile relativ groß ist, dass ein ganzen Kulturraum in Oberlausitz bespielt. Der besteht aus den Landkreisen Bautzen und Görlitz. Wir machen alle 2 Jahre 8 Konzerte in einer Woche und dazwischen wechselt sich das ab. Im Biennale-Rhythmus gibt es eine Akademie für die jungen Kinder der Musikschule im Alter von 12 bis 18 Jahren, die sich bewerben. Und da ist dann der berühmte Nils Mönkemeyer, der künstlerische Leiter, der Bratschist, den kennen viele. Also das ist wirklich ein tolles Gemeinschaftswerk. Und da sind mittlerweile 250 Ehrenamtliche. Wir haben über 2300 Besucher letztes Mal gehabt. Also das wächst und gedeiht.
Bratsche, gutes Stichwort, auch Ihr Instrument.
Genau.
So ist das es. Ist hier so ein bisschen größere Geige. Ne? Wie kam es denn dazu? Warum nicht eine Geige?
Weil meine Schwester schon Geige spielte.
Okay.
Und da kam die Geigenlehrerin und sagte, du, dein Bruder spielt Cello, deine Schwester spielt Geige, zu einem Trio braucht man eine Bratsche.
Perfekt.
Hier hast du eine Bratsche.
Und wie oft sind Sie aufgetreten als Trio, als Klassik-Trio?
Ziemlich oft, ehrlicherweise, weil mein Vater Theologe war. Und auch sehr oft gepredigt hat. Und dann hat er immer gesagt, ich komme nicht ohne meine Kapelle. Und dann waren die 3 Kinder seine Kapelle und dann haben wir in der Kirche Trio gespielt und das war eigentlich immer ganz nett.
Und gibt es da Lieblingskomponisten, die Sie besonders gerne gespielt haben oder spielen?
Beethoven, in der Tat. Also Beethoven ist einfach toll. Für ein Trio super, aber es gab auch natürlich viele, viele andere Stücke.
Wir gehen zurück in die Live-Sendung. Meine Gäste dürfen sich ja immer ein Lied wünschen. Bei Ihnen ist es Herbert Grönemeyer, Mensch. Erzählen Sie kurz, warum?
Weil ich Herbert Grönemeyer großartig finde. Er ist ein total authentischer Mensch. Er vereint so viel Gutes in sich. Und dieses Lied Mensch steht im Grunde als große Überschrift auch über dem, was ich hier tun werde. Nämlich, ich nenne das aus Spaß immer das Dezernat für gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und da stehen die Menschen im Mittelpunkt. Und deswegen singt der Herbie jetzt das, was ich mir sozusagen in Zukunft unter der Gemeinschaft in diesem Dezernat vorstelle.
Und der Mensch heißt Mensch, weil er vergisst, weil er verdrängt und weil er schwankt und glaubt.
Sie haben jetzt die ersten Termine gemacht in Wuppertal als neu gewählter Dezernent, jetzt vor allem in der Politik. Wie haben Sie die Leute hier kennengelernt?
Also einige Akteure kannte ich tatsächlich schon und das ist ja auch so völlig einfach, finde ich, hier die Menschen kennenzulernen. Alle sind sehr offen, sehr kommunikativ, man geht aufeinander zu, so. Also wir haben viele Themen zu besprechen, logischerweise. Also es ist alles sehr leichtgängig. Mhm.
Für Ihre Wahl mussten Sie auch so ein bisschen Wahlkampf machen in den Fraktionen des Stadtrates. Wie waren da so die Erfahrungen?
Dass tatsächlich diesen Wahlkampf machen eher die Parteien, wenn ich das mal so, also das ist ja kein Wahlkampf in der Hinsicht, aber es ist eine Werbeschleife, nenne ich es mal so. Man als Kandidat stellt man sich praktisch rein sachbezogen vor, in allen Fraktionen. Und das ist ja auch gut und richtig, denn ich finde, jeder Stadtrat oder Stadträtin muss ja die Chance haben, die Person mal gesehen zu haben und auch ihr mal Fragen stellen zu können. So, insofern war mein Part quasi dieses sich vorstellen in den Fraktionen. Und natürlich, sicherlich laufen dann noch weitere Gespräche auf der politischen Ebene, das ist klar.
Mhm. Wir haben nach der Wahl eine Pressemitteilung bekommen von der Linkspartei. Die habt sie nicht gewählt, weil die nicht zufrieden waren mit ihrem Konzept für Ordnung und Sicherheit. Wie können Sie die denn noch überzeugen?
Das werde ich hoffentlich tun, indem ich die Dinge anpacke, die zu tun sind. Und das im Übrigen auch gemeinsam mache. Ich bin ja kein Solist hier, ein Dezernent macht noch keinen Frühling, ja, sondern das werden wir schön gemeinsam machen. Und da können wir im Dialog, und da bin ich offen für alle sozusagen guten Ideen, werde ich auch auf die Linke zugehen und wir werden das sozusagen, werden gute Ideen entwickeln, denn es gibt nicht die eine Lösung für diese ganzen Themen.
Ja, Ordnung und Sicherheit, ein großes Thema, ein großes Feld auch, da gehört das Ordnungsamt dazu, da gehört die Feuerwehr dazu zum Beispiel. Wie gehen Sie mit denen um?
Die Feuerwehr ist ein ganz unglaublich wichtige Einrichtung für diese Stadt und die ist mit 1100, wenn man jetzt sozusagen die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige zusammennimmt, Mitgliedern ein ganz wichtiges sozusagen ein Sicherheitspartner für diese Stadt. Und ich habe auch mit Andreas Steinhardt, dem Chef der Berufsfeuerwehr, schon sprechen können. Die machen eine extrem gute Arbeit. Sie sind überall in den Stadtteilen präsent. Sie sind einfach wichtig für diese Stadt. Und diese Sicherheitspartnerschaft, zu denen die Feuerwehr gehören, natürlich auch Polizei und weitere Blaulichtdienste, die werde ich stärken, ausbauen. Denn wir brauchen im Bereich Sicherheit und Ordnung tatsächlich müssen wir einen Gang höher schalten. Ich sage das mal ein bisschen salopp, da gibt es einfach wahnsinnig viele Themen, die dulden auch keine Kompromisse, dass man sagt, wir gucken darüber hinweg, das wird schon irgendwie, das wird eben nicht irgendwie. Und da muss auch, finde ich, die öffentliche Hand klare Kante zeigen, dass man wirklich sagt, es gibt Regelwerke, es gibt Recht und Gesetz und die müssen auch alle einhalten. Es sind ja im Wesentlichen immer wenige, die da sozusagen mal neben der Spur laufen, aber die machen natürlich Stress und das wird dann für die Mehrheit belastend. Und im Ordnungsbereich haben wir den kommunalen Ordnungsdienst. Das sind super Kollegen, die dort wirklich einen respektablen Dienst machen. Da habe ich ganz großen Respekt davor. Und all diese Stakeholder, ich nenne die mal, da gibt es noch viele, viele mehr, die man gar nicht alle erwähnen kann, die werde ich stärken. Und Ordnungsamt, Bürgerservice, Einwohnermeldeamt, diese Ämter, die so viel Service leisten für die Bürger, die sollen auch Wertschätzung zurückbekommen.
Großes ungelöstes Thema, was viele oft sehen oder fast jeden Tag, der Wupperpark Ost und das Café Cosa, der direkt am Hauptbahnhof, damit haben sie sich schon so ein bisschen auseinandergesetzt. Ja. Wie könnte da denn eine Lösung aussehen?
Die kann ich jetzt noch nicht oder möchte ich jetzt hier noch nicht skizzieren. Mhm. Also es gibt verschiedene Ansätze gedanklicher Art, die auch schon in der Vergangenheit jetzt hier vor und hinter den Kulissen diskutiert wurden. Ich würde das gerne einmal nochmal richtig analysieren, mir auch wirklich von allen Beteiligten rundherum erzählen lassen, warum, wieso, weshalb es so jetzt ist, wie es ist. Und dann Ideen einsammeln, wie man es besser machen kann. Natürlich entwickle ich parallel auch schon Ideen. Und ich hoffe sehr, dass man wirklich für dieses sehr schwierige Thema, was auch so prominent ist, weil es eben wirklich mitten in der Stadt ist, auch wieder gemeinschaftlich einen Lösungsansatz findet, der dann auch politisch im Rat eine Mehrheit findet.
Außerdem gehört noch der Sport zu ihrem Dezernat. Da sprechen wir dann gleich nochmal drüber, was da geplant ist, wie der so in Wuppertal aufgestellt ist, wie sie sich da schon reingefuchst haben. Wir sprechen im Elbertalk heute mit Hagenlippe Weißenfeld. Für den Podcast dazwischen gefragt, Sie kommen ja quasi aus der Wirtschaft, gehen jetzt in die Politik. Warum machen Sie das?
Ja, formal gehe ich in die Verwaltung. Das ist ganz wichtig. Also ich bin jetzt ein auf Zeit gewählter Wahlbeamter für 8 Jahre, bin Teil der Verwaltung. Warum ich das mache? Weil ich die Gestaltungsmöglichkeit in diesem Amt sehr zu schätzen weiß und ich diese Vielfalt der Themen einfach mag. Das ist so ganz nah bei den Menschen, wissen Sie? Das sind alles Themen, die uns letztlich, ich bin ja auch ein Bürger, die mich ja selber auch beschäftigen. Und da mithelfen zu können im Team mit den wirklich hervorragenden, fachlich qualifizierten Kolleginnen und Kollegen, das macht einfach Spaß.
Jetzt stehen Sie in dem Job aber auch ständig unter Beobachtung, ich sag mal ja eigentlich aus der ganzen Stadt. Das war so, wenn Sie in Düsseldorf Kultur machen, nicht zwingend so. Ist Ihnen das klar?
Das stimmt. Da denke ich jetzt mal ehrlich gesagt gar nicht zu viel drüber nach, weil das vielleicht die Sache dann etwas, ja, würde man sich wahrscheinlich ein bisschen selber belasten, sondern ich gehe da wirklich sozusagen sehr konzentriert zu Werke, sicherlich. Und mir ist schon bewusst, dass das Interesse vieler Menschen an diesen Themen sich dann auch auf meine Person kapriziert. Aber ich denke, ich werde versuchen, eine sehr transparente, offene Kommunikation zu pflegen, die Dinge und Themen und Herausforderungen, die vor uns liegen, frühzeitig zu benennen, alle einzuladen, mitzutun, an Lösungen zu arbeiten. Und wenn man dann Lösungen gefunden hat, die dann sozusagen auch ja den Urhebern, denn die Ideen kommen ja nicht alle von mir, zuzuschreiben. Insofern, glaube ich, ist es ein gemeinsames Tun für diese Stadt.
Was ja auch immer ja schwierig ist, wenn jemand von außen reinkommt in so ein bestehendes Team, da denkt ihr, ah, wie ist der wohl? Ah, wie geht das in Zukunft weiter? Wie gehen Sie denn damit um?
Ja, diese Situation kenne ich. Also ich war in Berlin damals derjenige, den keiner kannte und der neu dazu kam. Ich war in Düsseldorf damals bei der Kunstsammlung derjenige, der aus Berlin kam und plötzlich 100 Mitarbeiter hatte, keiner kannte ihn. Also das kenne ich. Das macht mir nichts. Ich glaube, da ist vielleicht auch ein Vorteil drin, dass man als unbeschriebenes Blatt mit frischem Blick von außen unverstellt die Dinge vielleicht auch anders sieht. Es ist ja manchmal so, ja. Und ich glaube, es kommt mehr darauf an, dass der Ton die Musik macht und man sich wirklich so einfädelt, dass alle Lust haben, mit einem zu arbeiten.
Dann gehen wir zurück in die Live-Sendung. Sport ist ja auch Thema Ihres Dezernates, des zukünftigen. Was ist denn unsere größte Stärke in Wuppertal, sportlich gesehen?
Ach, also Sie haben eine unglaubliche Vielfalt und Sie haben die beiden Pole des Breitensports und des Leistungssports. Und das in einer wirklich außerordentlichen sozusagen Dichte. Also Breitensport, denken wir an die ganzen Vereine in den einzelnen Stadtteilen. Das ist gelebte Integrationsarbeit, das ist gelebtes Ehrenamt. Das ist übrigens auch, da kommen auch schon die Schwierigkeiten. Wir brauchen dringend ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, ja, das ist Thema. Und im Leistungssport ist es natürlich, sind das dann die Aushängeschilder, über die man national, international dann spricht. Also beides befruchtet sich. Ist super, dass es beides gibt. Und ich will nach Kräften mithelfen, dass wir die Infrastruktur, die es natürlich gibt, Hallen, Sportplätze und so weiter, dass wir die in Schuss halten. Das braucht einen langen Atem. Das braucht auch viel Kommunikation. Aber der Sport als solcher, wenn wir das mal ganz von oben betrachten, ist eben eine ganz tolle Integrationsmöglichkeit. Es ist eine Teilhabemöglichkeit. Jeder kann sich dort engagieren. Es tut am Ende dem Menschen gut und es schafft eine Gemeinschaft für die Stadt. Und
die Ehrenamtlichen haben Sie gerade kurz angesprochen. Darüber haben wir lustigerweise im letzten Elbertalk mit der Sportamtsleiterin Alexandra Schlagowski auch noch gesprochen, dass viele Vereine ja Ehrenamtliche gebrauchen können. Wie kriegt man die denn?
Ja, ich glaube, dass durch ein attraktives menschliches Umfeld. Sie haben ja keine Incentives. Sie können ja nicht mit großen Geldsummen winken oder irgendwas. Es braucht eine tolle, attraktive Gemeinschaft. Man möchte einfach mitmachen wollen. Und das, da müssen dann schon so Zugpferde sein. Also attraktive Personen, mit denen man das gerne zusammen macht. Und je mehr es davon gibt, desto mehr potenziert sich das am Ende. Das hängt immer von den einzelnen Menschen ab, von den Akteuren.
Und Sie haben auch gerade angesprochen, die Sportstätten, da ist ja Wuppertal auch, also da bröckelt es ja an vielen Ecken und Enden, marode Sporthallen, geschlossene Schwimmbäder. Gibt es da auch ein Konzept?
Ja, dass die erwähnte Sport- und Bäderamtsleiterin hat da sicherlich Konzepte. Davon gehe ich definitiv aus. Diese Analyse der, man nennt das ja Schadenskataster, so etwas gibt es selbstverständlich. Davon gehe ich aus. Und das werden wir uns gemeinsam anschauen. Und dann wird man sicherlich mit der Politik einen Dialog führen, was man auf einer längerfristigen Zeitschiene gesehen wann machen kann und sollte. Da muss man auch Prioritäten setzen.
Also es gibt viel zu tun. 1. September wird der erste Arbeitstag sein. Sie kommen dann morgens ins Rathaus. Haben Sie Ihr Büro schon gesehen eigentlich?
Nein.
Bisher nicht. Was wird da passieren am ersten Arbeitstag?
Ach, ich denke, ich werde erstmal bei der Oberbürgermeisterin anklopfen.
Ja.
So war das neulich auch. Und dann sprechen wir erstmal. Und dann denke ich, werde ich das Team sozusagen kennenlernen. Mit einigen bin ich jetzt schon im Gespräch sozusagen. Und dann wird es sicherlich vorher, bevor ich da angekommen bin, schon eine Agenda gegeben haben, die mich dann erwartet. Und dann geht's los.
Und gibt es einen, ich sag mal, Einstand? Also ne, so eine kleine Feier? Gibt's Snacks und Getränke für die Leute?
Ach, also das kann ich mir gut vorstellen. Ich könnte ja Bier aus Düsseldorf mitbringen.
Ach, guck mal, großartig.
Ja, genau.
Ja, dann starten erstmal die ersten 100 Tage. Die sind ja so eine Schonfrist. Da werden wir noch nicht so kritisch berichten. Wir beobachten das natürlich. Und ich habe nachgeguckt oder nachgerechnet. Die sind dann am 10. Dezember die ersten 100 Tage. Was wollen Sie denn bis dahin geschafft haben?
Ja, also ich mache mir tatsächlich Gedanken darüber, in jedem Bereich, sagen wir mal, bestimmte Punkte sehr zügig anzupacken und werde aber diese kleine Agenda jetzt noch nicht verraten, damit wir ja am 10. Dezember noch was zu besprechen haben. Also es ist in meinem Kopf schon einiges drin für die 100 Tage, auf jeden Fall.
Wir werden auf jeden Fall berichten. Alles, was passiert in Wuppertal, hört ihr natürlich bei Radio Wuppertal. Hagenlippe Weißenfeld, ganz herzlichen Dank, dass Sie Zeit hatten für uns heute im Radio Wuppertal Elbertalk.
Ich habe mich gefreut. Vielen Dank für die Einladung.
Nochmal in den Podcast. Das war der Elbertalk. Wie war's?
Ach schön, macht Spaß.
Ja, also wir haben viel erfahren. Wir haben einen sehr freundlichen, sehr zugewandten, sehr motivierten Dezernenten kennengelernt. Also ich freue mich auf die weitere Berichterstattung. Würden Sie den Elbertalk weiterempfehlen?
Ah, unbedingt, natürlich. Doch, das macht wirklich Spaß. Ein schönes Format.
Und wo geht's als nächstes hin?
Jetzt werde ich tatsächlich noch einmal in die Stadt fahren und dann werde ich nach Düsseldorf fahren.
Der Elbertalk ist eine Sendung von Radio Wuppertal. Jeden Freitag um 15 Uhr live aus unserem Sendestudio in der alten Elba-Fabrik in Wuppertal. Elberfeld. Wir wiederholen die Sendung sonntags um 12 Uhr und jeden Montag um 18 Uhr. Den kompletten Mitschnitt inklusive Bonusmaterial findet ihr in unserer Mediathek auf radiowuppertal.de und als Podcast in jedem Podcast-Player. Abonniert uns gerne, gebt uns 5 Sterne und aktiviert die Glocke, damit ihr keine Folge verpasst.